FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Moment, hatte sich der Radio Köln FC-Podcast nicht schon in die Sommerpause verabschiedet? Nach der Feierfolge rund um den Aufstieg des ersten FC Köln in die erste Bundesliga? Ja, habt ihr recht, ist korrekt, aber hier sind wir wieder. Denn es wäre doch nicht der erste FC Köln, wenn er uns nicht auch nach der Saison permanent noch auf Trab halten würde. Es ist viel Bewegung im Verein, die Planungen für die kommende Erstligasaison laufen auf Hochtouren. Wer kommt als neuer Trainer? Welche Spieler wechseln ans Geist Bockheim? Wie bewährt sich Thomas Kessler auf seiner neuen Position des Sportdirektors? Wie handlungsfähig ist der FC überhaupt finanziell nach dem Aufstieg, nach den harten Jahren inklusive Transfersperre? Und wie sieht es da im Vergleich zu den Liga-Konkurrenten aus? Ja, und dann ist da ja noch eine nicht ganz unwichtige Mitgliederversammlung in ein paar Monaten im Herbst, auf der ein neuer Vorstand gewählt wird. Tobt hinter den Kulissen ein Machtkampf oder ist es eher ein demokratisches Ringen um die Vereinsführung? Spannende Zeiten auf jeden Fall, viele Fragen. Und deshalb freue ich mich über Besuch hier im Radio Köln FC Podcast, der uns hoffentlich einige Antworten liefern kann. Herzlich willkommen an den amtierenden Präsidenten des ersten FC Köln, Werner Wolf.
Guten Morgen.
Und an den Vizepräsidenten, Eckhard Sauren.
Guten Tag.
Gleich zu Beginn sollten wir eins aufklären, fragt sich wahrscheinlich auch der eine oder andere Hörer. Moment, Vorstand ist doch eigentlich ein Trio. Warum sitzen jetzt hier nur zwei vor den Mikros? Ja, Carsten Wettig ist heute nicht dabei. Warum?
Ja, wir wollen einen Podcast machen, wo wir auf die Amtszeit zurückblicken. Carsten Wettig hat ja bekannterweise ein Team, mit dem er als Vorstand auch für die Zukunft des ersten FC Köln zur Verfügung steht. Das ist bei mir nicht der Fall, können wir gerne nachher vertiefen. Und insofern wollten wir jetzt hier keine Wahlkampfveranstaltung für Carsten Wettigs Team machen, sondern zurückblicken auf die Amtszeit und gerne dann auch einen Blick nach vorne wagen.
Ich glaube, man muss aber ergänzen, wenn ich darf, Carsten Wettig bleibt ein Teil des Vorstands. Dieser Vorstand funktioniert hervorragend, hat immer hervorragend funktioniert und wird bis zu seinem letzten Tag seinen Amtsgeschäften nachgehen und Entscheidungen treffen und Dinge voranbringen.
Wenn Carsten Wettig weitermacht in anderer Konstellation oder zumindest weitermachen möchte und deshalb hier nicht sitzt, die Frage, Eckhard Sauren, Sie haben es gerade schon mal anklingen lassen, heißt das ja im Umkehrschluss, Sie beide machen definitiv nicht weiter im Herbst in anderer Konstellation. Bislang haben weder Sie noch Sie das ja öffentlich so klar geäußert.
Ja, ich spreche jetzt erstmal für mich. Also für mich kann ich das an der Stelle klar und offen sagen. Natürlich hat man sich die Entscheidung sehr reiflich überlegt und blickt ein bisschen mit Wehmut zurück. Aber wenn man insgesamt auf den ersten FC Köln schaut, dann glaube ich, das ist der richtige Zeitpunkt, das ist auch öffentlich zu sagen. Wir haben eine Menge an Strukturen, wirtschaftliche Gesundung, alles Themen, die wir nachher vertiefen werden, ausgearbeitet, sodass wir hier glauben, wirklich ein sehr, sehr gutes Fundament gebaut zu haben für den neuen Vorstand. Aber in der Konstellation ist es dann der sinnvollste Schritt, den Mitgliedern die Wahl von anderen Teams zu überlassen und persönlich dann mit etwas Wehmut die Konsequenz dann auch zu ziehen.
Geht mir ähnlich. Nach knapp 25 Jahren werde ich Abschied nehmen vom ersten FC Köln, aber man nimmt natürlich nie Abschied. Ich werde immer ein Fan bleiben, ich werde immer dem Verein verbunden bleiben und ihn begleiten. Ich habe ja einige Krisen meistern müssen in den letzten 20 Jahren. Das fing an mit, wir sind eingesprungen für einen Hauptsponsor, der eine Woche vor Saisonbeginn gekündigt hat und wir haben dann mit der Marke Fanny Frisch Haupt- und Trikotsponsoring übernommen und das war natürlich innerhalb von ein paar Tagen A, die Entscheidung zu treffen und B, das alles vorzubereiten, Krise genug und die anderen Krisen sind ja hinlänglich bekannt.
Jetzt klang das Wort Wehmut schon raus, also auch bei Ihnen, Herr Wolf, war es ein schwieriger Prozess, dann wirklich diesen Cut jetzt zu machen, zu sagen, ich trete nicht mehr an, auch nicht in einer anderen Konstellation?
Unser Wunsch war ja, zu dritt weiterzumachen und ich denke, das hätte in mancherlei Hinsicht sehr viel Sinn gegeben, weil wir haben, wenn wir ja gleich drauf kommen, einen erheblichen Änderungsprozess angestoßen, der erfolgreich implementiert wird. Wir haben gerade einen neuen Geschäftsführer rekrutiert und normalerweise wünscht man sich dann sowas auch zu begleiten. Also wir hätten gerne zu dritt, das ist ja kein Geheimnis, noch weitere 3 Jahre die Dinge, die von uns angestoßen sind, weiter implementiert und implementiert im Wesentlichen.
Es hat sich aber einiges getan. Sie haben es auch schon angerissen. Im Herbst werden es rund 6 Jahre Amtszeit sein im FC-Vorstand. Darüber wollen wir natürlich sprechen, aber auch so ein bisschen natürlich auf das aktuelle Tagesgeschehen eingehen, denn ich habe es ja schon angesprochen, es passiert eine Menge gerade im Verein nach dem Aufstieg. Die Feierlichkeiten sind vorbei und wenn wir auf diesen 18. Mai nochmal ganz kurz blicken, dieser Aufstieg in die erste Bundesliga, Platzsturm im Rhein-Energie-Stadion, Tausende, Zehntausende glückliche FC-Fans haben noch bis in die Nacht reingefeiert, auch die Mannschaft, auch das Präsidium war ja teilweise mit dabei. Ja, wie gut schläft es sich seitdem? 2,5 Wochen ist das jetzt ungefähr her. Ist da viel abgefallen von Ihnen beiden?
Also an dem Tag selber ist schon wirklich eine Menge abgefallen. Es war Freude pur und das konnte ich auch ausführlich genießen. Es war wirklich eine herausragende Feier mit den ganzen Fans und Mitgliedern im Stadion. Ich bin dann auch selber unten auf dem Rasen gewesen, habe dann im Hintergrund, als die Mannschaft die Schale hochgehalten hat, die Spieler mit Kölsch versorgt und waren viele tolle Momente, die auch hängen bleiben. Dann gerade auch die interne Feier am Anfang mit Live-Musik und toller Stimmung überall, haben wir doch nochmal das Gemeinschaftsgefühl des 1. FC Köln auch wirklich stärken können. Und das war herausragend, habe dann auch die Gelegenheit genutzt, nochmal in die Innenstadt zu fahren, um zu sehen, wie viele Fans und Mitglieder da bis tief in die Nacht glücklich waren. Bin allerdings um kurz nach 1 nach Hause, weil am nächsten Tag stand ja die offizielle Weihnachtsfeier, Aufstiegsfeier an. Und da war dann tatsächlich so, dass man schon wieder fast nur nach vorne gearbeitet hat. Ja, also die Freude war zwar immer noch da, aber es ist ja eben schon angeklungen, es gibt sehr, sehr viele Herausforderungen, die anstehen. Also insofern einen Tag Vollgas gegeben beim Feiern und beim nächsten Tag schon wieder Vollgas gegeben bei der Arbeit. Und insofern, ja, freuen wir uns über das Erreichte, das gelungen ist. Schnellstmöglicher Wiederaufstieg tatsächlich in der ersten Saison. Hätte vor der Saison, glaube ich, keiner gedacht. Aber wir sind dann unmittelbar wieder an die Arbeit auch mit großer Motivation zurückgekehrt.
Wie fühlt sich für Sie jetzt mit etwas Abstand dieser Aufstieg an, auch mit dem Rückblick ein Jahr davor, ganz harte Zeit, viel Kritik, die auch auf den Vorstand eingeprasselt ist nach dem Abstieg.
Ja gut, das ist normal in Köln. Ich habe immer gesagt, Köln ist eine sehr heiße Küche und wer da kochen will, muss das aushalten können. Und wir haben, glaube ich, nachgewiesen, dass wir das aushalten können. Wir sind auch in sehr schweren Krisen immer nah beieinander geblieben und haben weitergearbeitet. Und ich denke, für den Verein hat diese Kontinuität sich extrem positiv ausgewirkt. Der Aufstieg und dann der Aufstieg als Meister ist natürlich doppelt schön, ist einer der doch vielen unvergesslichen emotionalen Momente. Und ich habe es gesagt, mir ist eine tonnenschwere Last vom Herzen gefallen. Das war so und das konnte ich auch spüren. Und danach, genauso wie Ecki, wir hatten eine Menge auf dem Tisch zu tun. Also eine Nacht feiern, aber dann ging die Arbeit wieder los.
Ich kann mich noch gut an die Mixzone, ich sag mal eine halbe Stunde nach dem Abpfiff erinnern, da standen wir unten im Stadion zusammen und da haben sie gesagt, jetzt wird ordentlich gefeiert, das muss auch gefeiert werden, so ein Erfolg, aber ab morgen wird am Geisbockheim wieder hart gearbeitet. Wie intensiv waren jetzt die vergangenen 2,5 Wochen?
Extrem intensiv, weil also einmal mussten wir einen Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, da waren wir in der letzten finalen Phase einstellen, ist uns gelungen. Dann war klar, dass wir einen neuen Sportdirektor brauchen, nachdem uns Christian Keller leider verlassen hat. Und natürlich in der Sekunde, wo die Saison vorbei ist, beginnt die neue Saison. Und es ist ja klar, wenn Sie von der zweiten Liga in die erste Liga gehen, brauchen Sie eine Menge neue Spieler. Also Kaderplanung hatte schon 3-mal angefangen, aber verbindlich können Sie ja dann erst in Gespräche gehen, wenn Sie wissen, wo Sie landen. Und Gott sei Dank sind wir in der ersten Liga gelandet. Und uns war klar, dass mit der Sekunde danach eine Haufen Arbeit beginnen würde. Und das war genau so.
Die Papstwahl ist ja noch nicht ganz so lange her. Und wenn ich da mal so ein bisschen im Bild bleibe, es ist tatsächlich schon ein paar Mal weißer Rauch aufgestiegen am Geisbockheim. Sie haben den Sportdirektor angesprochen, würde ich gerne darauf eingehen. Sie haben gesagt, Thomas Kessler bleibt in der Verantwortung, darf die Kaderplanung für die kommende Saison übernehmen. Warum diese Entscheidung, warum so trauen Sie ihm das zu?
Die Entscheidung ist ja zunächst mal gefallen, dass wir uns mit dem Trainer von Christian Keller trennen mussten. Und insofern war die Frage, wer am sinnvollsten in die Fußstapfen treten konnte. Und da war Thomas Kessler die logische Wahl, von dem wir auch sehr überzeugt sind und waren. Den haben wir ja damals in den Job mit reingebracht, als Ergänzung zu Jörg Jacobs in einer schwierigen Zeit, was dann damals schon hervorragend funktioniert hat, sowohl im Team als auch in seinen Aufgabenbereichen. Kommunikation, Bindeglied zwischen Mannschaft und Geschäftsführung. Und er ist dann sukzessive gereift, hat sehr eng mit Christian Keller zusammengearbeitet, hat eine gute Ausbildung, sehr viel Authentizität und ist halt ein FC-Urgestein, der ganz viele von seinen Fähigkeiten damit einbringen kann. Also war uns im Grunde genommen schon klar bei den gedanklichen Prozessen, wenn man irgendwann Trainer, Sportgeschäftsführer Veränderungen vornehmen muss, dann ist Thomas Kessler derjenige, der das in hervorragender Art und Weise dann auch fortführen kann. Was auch nochmal die Handlungsfähigkeit unterstreicht und das Thema personenunabhängige Strukturen, was wir zu Amtsantritt auf die Fahnen geschrieben haben, dann in der Praxis auch sehr gut funktioniert hat, weil es ist nicht selbstverständlich, dass es so reibungslos vonstatten ging, wie es jetzt vonstatten gegangen ist, sowohl was dann das Erreichung des großen Ziels Aufstieg anbegeht, als auch jetzt schon die ersten Wochen und Tage danach, wo ja auch schon zwei sehr, sehr beachtliche Transfers gelungen sind, werden wir wahrscheinlich gleich noch vertiefen. Und insofern sind wir sehr, sehr froh, dass wir genügend eigene Talente haben, nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Staff. Und da ist Thomas Kessler eins von vielen Talenten. Philipp Liesenfeld auch, wo wir auch sehr, sehr froh sind, dass wir hier nach einem sehr ausführlichen Prozess mit vielen guten Kandidaten, der interne Kandidat sich durchgesetzt hat. Und das hat die Strukturen unterstreicht und auch die Handlungsfähigkeit in schwierigen Zeiten nochmal untermauert.
Trotzdem war es ein harter Einschnitt, sich vom Trainer zu trennen, vom Geschäftsführer Sport Christian Keller. Zwei Spieltage vor Saisonende haben Sie nochmal jetzt im Nachhinein den Kontakt zu Christian Keller gesucht, um vielleicht das ein oder andere in Ruhe dann nochmal zu besprechen?
Selbstverständlich. Also die Beziehung zu Christian Keller wird weiterhin eine gute sein und bleiben. Wir haben länger gesprochen, aber auch uns versprochen, dass wir uns mit einem gewissen Abstand nochmal sehen und nochmal zusammen essen gehen und ausführlich über die Dinge reden werden.
Ragnache und Isak Johannesson sind die beiden Spieler, die Sie angesprochen haben, Herr Sauren, die schon verpflichtet worden sind. Natürlich haben die auch ein bisschen Geld gekostet, aber hat Thomas Kessler da schon mal nachgewiesen, dass das kann auf der Position?
Das ist so, aber natürlich ist dem eine Teamarbeit vorausgeschickt, wo auch Christian Keller noch daran beteiligt war, dem wir, glaube ich, sehr, sehr viel zu verdanken haben. Von daher bleiben wir da im Kontakt. Ich war letzte Woche noch mit ihm ausführlich essen. Und insofern, glaube ich, wäre es jetzt zu einfach zu sagen, jede der aktuellen Transfers ist jetzt alleine Thomas Kesslers verdient. Da gehört das gesamte Scouting an der Stelle dazu. Aber solche Transfers kann ein klassischer Aufsteiger nicht in der Form so früh eintüten, ohne dass ein Trainer schon da ist. Das bedarf einmal einer wirtschaftlichen Grundlage, die wir die letzten Jahre geschaffen haben, was wir ja wahrscheinlich gleich noch vertiefen werden. Und zum anderen auch die Implementierung einer Spielidee, die uns ja über viele Mannschaften hinweg sehr gut gelungen ist und die dann auch bei solchen Transfers hilft, dann Spieler schon an den Verein zu binden und auch die Entscheidung zu fällen, bevor man weiß, wer neuer Cheftrainer ist. Das ist ja schon eine kleine Sensation, wenn man bedenkt, dass wir hier von zwei der absoluten Topspieler der zweiten Liga reden, noch mit einem sehr, sehr großen Potenzial in der Zukunft. Von daher sind wir sehr glücklich, dass uns das in dieser Phase, wo ja viel zu organisieren war, gelungen ist. Unterstreiche nochmal die Handlungsfähigkeit, aber das war schon dann auch eine Teamarbeit und das Fundament dafür, solche Transfers zu tätigen, war auch jahrelange Arbeit.
Wenn Sie den Trainer schon ansprechen, wann kommt er denn, Lukas Kwasniok?
Den Namen haben Sie jetzt genannt. Wir hoffen, dass wir mit dem Trainer im Laufe der Woche durch sind und sind da in den Entscheidungsprozessen jetzt schon gut fortgeschritten. Von daher, ja, hoffen wir mal, dass es im Laufe der Woche gelingt.
Ja, da vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, zum Hintergrund. Also eine Einigung im gemeinsamen Ausschuss soll es ja schon gegeben haben. Es bedarf natürlich noch einer Einigung, nicht nur mit Lukas Kwasniok, sondern auch mit dem SC Paderborn, denn Lukas Kwasniok steht ja noch bis 2026 dort unter Vertrag.
Sie werden verstehen, dass wir die Prozesse nicht weiter kommentieren können und dürfen. Das wäre leichtsinnig.
Ja. Davor hatten wir Friedhelm Funkel, der es mal wieder über die Ziellinie gebracht hat für den ersten FC Köln. Es gab dann, als klar war, es geht mit ihm nicht weiter. Er hat ja dann selber gesagt, er möchte sich diesem Auswahlprozess nicht stellen. Von außen, von vielen Fans auch Kritik am Umgang mit Friedhelm Funkel. Wie haben Sie es damals aufgenommen oder auch bis heute?
Also ich denke, die Kritik ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Mhm. Mit ihm ist gesprochen worden, er hat eine Entscheidung getroffen. Also Thomas hatte ihm ein Angebot gemacht und er hat sich für sich entschieden, dass er darauf nicht eingehen will. Ich habe mit ihm, also wir waren verabredet, dass wir danach reden, das habe ich gemacht. Aktuell ist er 14 Tage auf einem Schiff und er wird sich bei mir melden, wenn er zurück ist und dann gehen wir zusammen essen und reden über den Rest.
Also es ist nach wie vor auch vorstellbar, dass Friedhelm Funkel dem FC auf anderer Basis erhalten bleibt, in anderer
Funktion. Das ist die Zielsetzung des gemeinsamen Gesprächs, ja.
Vielleicht darf ich noch einmal kurz großes Dankeschön an Friedhelm Funkel auch ausrichten, ja, weil er hier wirklich sehr, sehr viel geschaffen hat in sehr kurzer Zeit. Das war das, was wir uns in unseren besten Hoffnungen erwünscht, erträumt haben. Das hat er abgeliefert in einer Art und Weise, die bemerkenswert ist. Von daher nochmal ganz großes Dankeschön an Friedhelm Funkel.
Stichwort Transfers. Zwei neue Spieler haben wir angesprochen, sind schon da. Die erste Liga bringt ja auch mehr Geld. Auf der anderen Seite kostet die erste Liga auch mehr. Die Spieler bekommen andere Geld als in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wie gut ist der erste FC Köln aktuell finanziell aufgestellt für die kommende Saison? Nochmal Rückblick ganz kurz zur Einordnung. Der FC hat harte Jahre hinter sich, hatte einen hohen Schuldenstand, auch nach der Corona-Pandemie. Es musste unter anderem eine Bürgschaft zurückgezahlt werden. Ja, was können Sie dazu sagen? Wie gut ist es finanziell um den ersten FC Köln aktuell bestellt?
Also generell muss man sagen, wir sind angetreten, um den ersten FC Köln auf ein anderes finanzielles Fundament zu stellen und aus dem Teufelskreis rauszunehmen, den Teufelskreis zu stoppen, immer finanziell mit dem Rücken an der Wand zu stehen. Wir haben gesagt, wir wollen eine wirtschaftliche Solidität und wir können heute mit Fug und Recht sagen, das ist uns gelungen. Der 1. FC Köln ist finanziell solide, hat ein vernünftiges Eigenkapital und verfügt über genügend liquide Mittel, um in der ersten Liga mitspielen zu können. Das ist natürlich immer eine Teamleistung, da haben wir vielen Menschen zu danken. Aber es war unser wesentliches Ziel über die letzten 6 Jahre. Und wir haben ja einige massive Krisen durchlebt in dieser Beziehung.
Sie haben immer wieder auch dieses Bild gebraucht, Schleifspuren im Geisbockheim, die nach den Abstiegen und auch nach den vielen Wechseln auch in der Führungsetage des Vereins ja zu sehen waren. Wenn wir da in diesem Bild mal bleiben, ist das Parkett jetzt schön glatt und gebohnert oder wie würden Sie den Zustand beschreiben?
Das kann man schon in die Richtung interpretieren, ja. Also es ist tatsächlich so, dass in vergangenen Ab- und Aufstiegen die finanzielle Situation so ernst war, dass man eigentlich nicht aus einer soliden Basis raus Transfers tätigen konnte. Dann musste man immer schon zukünftige Transferseinnahmen einplanen oder sonst irgendwo Finanzierungsmittel suchen. Aber es war immer ein Ritt auf der Rasierklinge, der sich ja dann, als Corona kam, nochmal als ganz, ganz große besondere Herausforderung gestellt hat, der wir uns dann auch erstmal stellen und widmen mussten. Und das ist uns tatsächlich von Grund auf gelungen zu ändern, dass wir jetzt strukturell es geschafft haben, so viele Mehreinnahmen zu erzielen, dass wir aus dem laufenden Cashflow Transfers tätigen können. Was im Klartext auch heißt, dass jede Transfereinnahme, die wir erzielen, weil wir einen Spieler verkaufen oder verkaufen müssen, dann direkt auch wieder netto in Transfers einfließen kann und wir nicht damit Verbindlichkeiten, Verpflichtungen, Schulden finanzieren müssen. Wir haben in den letzten 3 Jahren erst ja geschafft, über 30 Millionen Euro Ergebnis zu erzielen. Wir haben es geschafft, erstmal wieder mehr Eigenkapital zu haben als Verbindlichkeiten. Und wenn man dieses einmal geschafft hat, wie Werner Wolfes gesagt hat, den Teufelskreislauf zu durchbrechen, dann hat man darauf eine Basis geschaffen, wenn man wirklich was aufbauen kann. Das wird natürlich eine gewisse Zeit dauern und man braucht jetzt dann gezielt die Investitionen sowohl in Zukunftsprojekte als auch in die Mannschaft, um das dann sukzessive noch auszubauen. Aber die Grundbasis ist jetzt wirklich definitiv gelegt. Das war eine unserer ganz großen Zielsetzungen, die wir zu Beginn unserer Amtszeit dargelegt haben das mit unserem Matchplan oder mittlerweile heißt sich Strategie an der Stelle auch sehr klar strukturiert, sehr klar mit Zahlen untermauert, können wir gerne auch gleich vertiefen. Und da ist aber die wichtige Message an alle FC-Fans und Mitglieder, das ist eine Struktur, die eigentlich dauerhaft bleiben wird. Und wenn man jetzt finanziell vernünftig bleibt, dann kann man hier wirklich aus den gestiegenen Einnahmen, die wir in vielen Bereichen erzielt haben, dann sehr gezielt was aufbauen.
wenn man das mal vergleicht, Abstieg 2018, direkter Wiederaufstieg 2019, kann man da sagen, der FC ist jetzt in einer ganz, ganz anderen Ausgangslage für die kommende Erstligasaison?
Kann man sagen. Also wir sind in einer sehr, sehr guten Ausgangslage aktuell. Wie Ecki gesagt hat, es ist uns gelungen, Einnahmen deutlich über 30 Millionen zu verbessern in den letzten 5 Jahren. Es ist uns gelungen, einen extrem hohen Schuldenstand abzubauen. Insofern sind wir solide durchfinanziert und stehen mit beiden Füßen auf der Erde und wackeln nicht mehr. Das ist enorm wichtig. Und wenn es Transfererlöse gibt, brauchen wir die nicht, um Schulden abzutragen, sondern können die reinvestieren. Und das war eigentlich immer unsere Zielsetzung. Also, wenn ich ein paar Entscheidungen nenne, die Selbstvermarktung im Bereich Catering bringt uns Millionen mehr in unsere Kasse. Ähnlich wird es sein mit der Selbstvermarktung, die wir jetzt beginnen werden. Auch das gibt uns mehr Freiheit, selber zu gestalten, aber es gibt auch richtig Geld mehr in der Kasse. Und darüber hinaus ist es uns gelungen, Sponsoring-Einnahmen deutlich nach oben zu bringen. Und auch, wenn ich unterm Strich mehr Geld haben will, muss ich immer mehr einnehmen, aber muss auch sparen. Also muss gucken, dass ich meine Kosten im Griff habe. Und auch das ist uns in einem erheblichen Maße gelungen, dank einer Geschäftsführung, die das sehr konsequent umgesetzt hat.
Jetzt können Sie für das bald abgelaufene Geschäftsjahr keine konkreten Zahlen nennen. Das ist ja dann auch erst fällig sozusagen, wenn die Mitgliederversammlung im Herbst ansteht. Aber kann man zumindest festhalten, dass der FC nahezu schuldenfrei in die kommende Erstligasaison geht, oder ist der FC noch nicht ganz so weit?
Also wie eben schon gesagt, es ist Eigenkapital höher als die Verbindlichkeiten. Das ist schon eine sehr, sehr markante Kennzahl, womit man auch wieder bei den Banken überall mehr als populär und beliebt ist. Man kann sagen, dass wir in den letzten 3 Jahren über 30 Millionen Ergebnisse erzielt haben, was sehr, sehr beachtlich ist an der Stelle. Und man kann sagen, dass wenn man in die einzelnen Bereiche reingeht, egal ob im Thema Sponsoring, im Spielbetrieb, wo dann auch Ticketing dazugehört, oder dem Merchandising, so große Fortschritte gemacht haben, dass wir im Vergleich zu unserem Amtsantritt die von Werner Wolf zitierten 30 Millionen Euro Mehreinnahmen tatsächlich erreicht haben. Und das Gute daran ist, dass diese wirklich strukturiert und dauerhaft zur Verfügung stehen. Es gibt ja immer die Diskussion, ja, wollt ihr denn nicht einen Investor reinholen? Da haben wir immer darauf geantwortet, wenn du jetzt mal selbst in der Theorie 10% an einen Investor abgibst und du bewertest den FC bei 300 Millionen Euro, dann holst du einmal die 30 Millionen rein, kannst die dann in den Kader stecken, und wenn es dann nicht zu größeren Zielen reicht, sind die dann irgendwann weg. Und dann kannst du überlegen, gibst du die nächsten 20% weg. Deshalb war ja unsere Zielsetzung dauerhaft, damals waren es 25 Millionen, passen wir es inflationär an, wir sind jetzt bei 30 tatsächlich gelandet, zu erreichen, ohne auch Investoren notwendig zu haben, wo wir auch nochmal unsere Strukturen in der Hinsicht gestärkt haben und haben diese Grundlage jetzt geschaffen, wirklich diese dauerhafte finanzielle Stabilität zu erreichen. Und von der Basis lässt sich natürlich in der Tat optimistisch in die Zukunft blicken.
Und dann hilft es natürlich auch, wenn wie in der vergangenen Saison nochmal unerwartete Einnahmen dazukommen. Der Transfer von Jonas Obig im Winter hat ein paar Millionen gebracht. Die Mannschaft hat das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Auch das war ja so nicht eingeplant. Hilft dann auch nochmal enorm weiter, ne?
Selbstverständlich, sportlicher Erfolg hilft immer. Also schlägt sich finanziell immer gut nieder. Und sportlicher Erfolg hebt natürlich auch die Spielerwerte auf dem Markt. Und insofern, wir werden Transfererlöse brauchen. Das hat jeder Verein. Und da müssen wir besser werden, klare Zielsetzung, weil ohne die kannst du nachhaltig nicht oben mitspielen.
Wie viel kann denn in Beine für die kommende Saison investiert werden, zumindest wenn man das mal in Relation zur Liga-Konkurrenz setzt?
Können Sie das mal einordnen? Also es ist ein zweistelliger Millionenbetrag. Ich meine, klar, wenn man jetzt die ersten beiden Transfers sich anschaut, dann sind wir ja da schon auch ungefähr, wir sind aber trotzdem weiter handlungsfähig und können noch den ein oder anderen Transfer tätigen, werden das auch tun müssen. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, was uns auch sonst noch gelingt. Es gibt noch ein paar Chancen, die uns an der Stelle helfen können. Es mag auch sein, dass der ein oder andere Abgang sich am Ende nicht vermeiden lässt, der aber dann auch sofort in das Transferbudget einzahlt. Also insofern befinden wir uns ja aktuell in der Kader-Zusammenstellung, auch in vielen Gesprächen mit interessanten Spielern. Aber wir sind vor allen Dingen sehr, sehr glücklich, dass uns zwei wirklich signifikant wichtige Transfers schon gelungen sind. Das ist genau der Stürmer, den wir seit längerer Zeit gesucht haben, der das Potenzial mitbringt, nicht nur die Tore zu schießen, und hat ja 17 Stück, glaube ich, in der zweiten Liga schon alleine geschossen, sondern auch noch in einem Alter ist, wo man noch besser werden kann und wo man Spielerwerte noch steigern kann. Und so einen Spieler für so eine Ablösesumme zu generieren, das ist schon, da ist uns schon echt was gelungen. Und mit Isak geht es in die gleiche Richtung, also ein Sechser mit offener Sohle, der das Spiel machen kann, der aber auch gleichzeitig torgefährlich ist und viele Assists macht. Da gibt's nicht viele von. In seiner Qualität war er wirklich die Nummer eins auf unserer Targetliste. Und dass das gelungen ist, ist schon mal wirklich herausragend. Das waren zwei der absolut wichtigsten Positionen. Klar, wir müssen noch andere Verstärkungen herbeiholen, aber wir sind da voll im Plan und sind sehr, sehr glücklich, dass wir eine Ausgangsbasis geschaffen haben, dass wir das schon mal erreicht haben. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Basis, wenn man so früh in der Transferphase zwei solche Transfers vermelden kann. Mir würde kein einziger der 36 anderen Clubs oder 35 anderen Clubs einfallen, der das in ähnlicher Weise verfolgen kann. Und das trotz der Veränderungen sowohl beim Thema Trainer als auch Sportgeschäftsführer zeigt, da müssen schon wirtschaftliche Stabilität und Strukturen geschaffen worden sein, dass sowas möglich ist.
Was uns auch gefreut hat, muss man an der Stelle erwähnen, Linden Meiner hat sich sehr früh entschieden, bei uns zu bleiben, auch einer unserer Leistungsträger, der uns in die Zukunft begleiten wird.
Thomas Kessler hat es auch schon anklingen lassen, es wird auf weiteren Positionen noch geguckt, also es kann sich noch einiges tun. Ein bisschen provokant gefragt, ist vielleicht auch eine Lehre aus der Abstiegssaison, den Etat da nicht zu knapp zu halten. Es kam ja immer wieder der Vorwurf auch an den Vorstand, ihr habt den FC kaputt gespart.
Den Vorwurf kann ich nachvollziehen, aber es gibt ein berühmtes Wort, das heißt alternativlos. Dieser Sparkurs war zu dem Zeitpunkt alternativlos. Wir standen nach Corona kurz vor einer Insolvenz, die es galt abzuwenden. Und wir mussten den ersten FC Köln konsolidieren. Dass das in einem Abstieg geendet ist, ist sehr bedauerlich, hat uns am meisten getroffen. Wir haben es im Prinzip über Nacht nach einer Saison geschafft, wieder aufzusteigen, was auch keine Selbstverständlichkeit ist, ohne jetzt das Budget zu sprengen. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben den soliden Kurs weitergefahren und sind jetzt in der Lage, wie eben beschrieben, dass wir eben über die nötigen Mittel verfügen, dass wir grundsolide aufgestellt sind und dass wir ein solides Fundament für die Zukunft geschaffen haben. Darauf, denke ich, können wir mit Verlaub stolz sein und sind wir auch stolz und hoffen, dass auf diesem Fundament weitere kluge Entscheidungen gefällt werden und der FC dann endlich mal in die Gegend kommt, wo wir ihn alle hinhoffen und wo er auch eigentlich hingehört.
Was ist denn das, wenn wir schon bei dem Thema sind, das Saisonziel? Klassenerhalt steht über allem oder kann man sogar ein bisschen ambitionierter in die kommende Saison gehen?
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also Werner Wolf hat zu Recht gesagt, die Dinge, auf die wir stolz sind. Ich wollte aber einmal klar aussprechen, wir sind nicht stolz darauf, dass wir abgestiegen sind und wir sind auch nicht stolz darauf, dass wir eine Transfersperre an der Stelle hatten. Da sind wir schon sehr, sehr tief und analytisch reingegangen und haben versucht, die Themen aufzuarbeiten und das sowohl von den Strukturen als auch von den Prozessen her so anzupassen, dass die Wahrscheinlichkeit möglichst gering an der Stelle ausfällt. Es war damals in der Tat so, dass wir diese finanzielle Konsolidierung einmal durchziehen mussten. Und wenn man sich dann die Kaderwerte anschaut und anschaut, dass man in der Saison zwar über Darmstadt und Heidenheim war, Heidenheim hat aber outperformed und dann auf so einer Augenhöhe mit Bochum dann schon mit dem dritt- bis viertniedrigsten Budget unterwegs ist, dann ist immer die Abstiegsgefahr an der Stelle vorhanden. Und das gilt natürlich auch in der nächsten Saison, weil es gibt ja im Prinzip, wenn man auf die Liga drauf guckt, immer nur 6, 7 Vereine, die so stabil feststehen, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und einer der 10, 11 Vereine, die immer vor der Saison auch zumindest mal potenziell absteigen können, ist und wird auch noch die nächsten 1, 2 Jahre der erste FC Köln vermutlich bleiben. Deshalb ist die Zielsetzung, die wir ja hatten, eine Basis zu schaffen, dass du da strukturell die so weit entwickelt, dass von Haus aus die Abstiegswahrscheinlichkeit möglichst gering ist und die Wahrscheinlichkeit, dass es mal irgendwann für weitere Ziele reicht, dann sukzessive und kontinuierlich verbessert wird. Im Jahr 1 nach dem Wiederaufstieg kann die Zielsetzung nur sein, die Etablierung in der Liga, um das dann weiter aufzubauen. Weil wenn man detailliert auch die Finanzkennzahlen vom 1. FC Köln mit anderen vergleicht, dann sieht man, dass es teilweise enorm ist, wie wir uns weiterentwickelt haben. Und in vielen Geschäftsfeldern spielen wir da wirklich schon unter den ersten 10 Mannschaften mit und auch dauerhaft mit. Aber es gibt auch Felder, wie beispielsweise Transfereinnahmen, wo wir da noch weit hinterher sind. Und da sind genau die Schritte, die jetzt unternommen werden müssen und wo wir auch mitten in der Umsetzung sind, dass man eine Mannschaft kreiert, die komplett in der Lage ist, in der ersten Liga gut mitzuspielen, sodass man möglichst früh hoffentlich genügend Punkte bekommt, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben, aber dann auch Transferwerte schafft, um dann so die nächsten Schritte auch unternehmen zu können. Also von daher nochmal konkrete Antwort auf die Frage, nächste Saison kann die Zielsetzung eigentlich nur sein, die Etablierung in der ersten Bundesliga, und von daher sollte man da auch dann als Aufsteiger mit einer gewissen Demut, aber trotzdem auch Mut an die ganze Sache rangehen, und die Voraussetzungen dann, was darauf aufzubauen, die sind geschaffen worden.
Ja, und Stichwort Transferwerte, zwei, die sicherlich jetzt in dem Aufstiegsjahr viel Eigenwerbung auch betrieben haben und ihren Wert steigern konnten, sind zum einen Damien Downs und Erik Martel. Da sind die Verträge aber nicht mehr allzu lange in der Laufzeit. Wie wichtig wäre es, die beiden zu halten?
Also das wäre natürlich wichtig für die Mannschaft, weil das Spieler sind, die beim 1. FC Köln die entscheidenden Schritte gemacht haben oder Damien Downs in ganz großen Teilen auch hier ausgebildet wurde. Sie sprechen es an, beide haben ein Jahr Laufzeit noch. Erik Martel steht vor der U21. Da wird wahrscheinlich das erst nach dem Turnier konkret gefestigt werden. Wir haben aber den Dialog schon aufgenommen und haben aber vom Grundsatz her die Philosophie, dass wir die Spieler halten wollen. Sie werden attraktive Angebote vom 1. FC Köln bekommen. Wir wollen aber vermeiden, in ein letztes Jahr einzutreten. Ja, von daher, wenn dann Konstellationen sich ergeben, dass Spieler nicht ins letzte Jahr gehen wollen, sondern ihre Wechselwilligkeit zum Ausdruck bringen, dann werden wir dafür auch offen sein müssen. Ja, das ist jetzt noch zu früh, darüber zu reden, aber rein strukturell wollen wir es möglichst vermeiden, mit Spielern in auslaufende Verträge in die letzte Saison zu gehen.
Wenn wir jetzt speziell nochmal bei Damien Downs bleiben, war es da rückblickend vielleicht ein Fehler, dass nicht frühzeitig an den Spieler herangetreten worden ist, um zu verlängern? Hätte man da etwas offensiver rangehen müssen?
Ich glaube, da sind wir sehr offensiv rangegangen. Die Gespräche laufen schon seit einiger Zeit. Mit ihm ist sehr offen gesprochen worden. Ihm ist ein hochattraktives Angebot auf den Tisch gelegt worden. Und am Ende liegt die Entscheidung bei ihm, wie er sich entscheiden will. Wir hoffen, dass er sich für uns entscheidet, aber du kannst in diesem Leben nie sicher sein, besonders im Fußball nicht. Insgesamt muss man sagen, wir haben im Nachwuchsbereich eine unserer Stärken, bilden wir tolle Jungs aus. Es muss uns noch ein bisschen mehr gelingen, die auch bei uns zu halten. Da sind wir nicht mit allem zufrieden, was wir da erleben mussten oder erlebt haben. Und da gehe ich gar nicht auf unser Trauma ein, das war ja vor unserer Zeit. Ja. Aber sicherlich halt das natürlich nach. Wir haben Infrastruktur verändert, also nachdem wir haben ja über 10 Millionen in die Infrastruktur im Geisbockheim investiert, nicht nur in den Profibereich, sondern auch in den Nachwuchsbereich. Das kann sich heute alles sehen lassen und entspricht den heutigen Standards. Insofern auch da sind Grundlagen gelegt worden, noch besser zu werden, und von dem besser werden wollen wir natürlich am Ende auch profitieren.
Wenn Sie sagen, da müssen wir noch besser werden, gerade im Nachwuchsbereich, also was die Bindung an den Profibereich dann betrifft, fällt mir jetzt noch Max Finkräfer ein. Da war zu hören, dass der Spieler ja doch unzufrieden war, dass er so ein bisschen hängen gelassen worden ist, so will ich es mal formulieren, dass da nicht frühzeitig jemand an ihn herangetreten ist für eine Vertragsverlängerung. Ja, Tim Lemperle ist bekannt, ist jetzt zur TSG Hoffenheim gewechselt, Justin von der Hitz zum 1. FC Nürnberg. Das sind wieder einige Jungs, dem man zumindest großes Potenzial nachsagt, die aber nicht gehalten werden konnten beim FC. Was muss sich da verbessern konkret? Was muss sich ändern?
Also ich bin dabei, dass da Themen sind, die wir verbessern müssen. Man muss aber einmal auch analysieren, dass die Nachwuchsarbeit vom 1. FC Köln wirklich herausragend und das nachweislich gut ist. Es gibt ja vom DFL die Tabellen, wo man auch Gelder erhält für Spielzeiten von Nachwuchsspielern. Da ist der 1. FC Köln mit Abstand der erfolgreichste Verein aller Profimannschaften. Das heißt, wenn du viele gute Spieler ausbildest, hast du logischerweise auch immer den einen oder anderen Spieler dabei, der dann den nächsten Schritt bei einem anderen Verein gehen möchte. Das ist ein Luxusproblem. Viele andere Vereine haben dieses Problem nicht in der Form, weil sie nicht so viele gute Spieler wie wir ausbilden. Und dann musst du im Grunde genommen Fall für Fall analysieren und durchgehen, was wir auch immer gemacht haben und immer sehr offen sind für Verbesserungen, für noch frühzeitige Gespräche, damit man noch mehr eigene Spieler länger binden kann und dann noch mehr Potenzial rausziehen kann. Aber es gibt halt immer Situationen, wo dann zwei dazugehören. Und in vielen Fällen ist frühzeitig mit den Spielern gesprochen worden. Die haben auch frühzeitig Vertragsverlängerungsangebote bekommen. Aber dann ist die Konstellation einfach so, ich nehme jetzt mal als Beispiel von der Hertz, der einen Wahnsinnssprung gemacht hat in dem zweiten Halbjahr und massiv dazu beigetragen hat, dass wir dann die U19-Meisterschaft das erste Mal wieder nach sehr, sehr langer Zeit erreichen konnten. Auch die U17 ja sehr, sehr gut. Das heißt,
zwei Tore noch geschossen im Finale.
Ja, im Nachwuchsbereich ist ja echt sehr, sehr viel gelungen. Auch Implementierung der Spielidee trägt da die ersten Früchte. Also deshalb insgesamt Nachwuchsarbeit kann man sagen, sind wir da wirklich top unterwegs. Aber wenn man jetzt mal sich in seine Situation reinversetzt und überlegt, wo hat er denn jetzt die besseren Entwicklungschancen beim 1. FC Nürnberg oder bei dem aufgestiegenen 1. FC Köln, dann ist es nüchtern betrachtet so, dass er bei Nürnberg die besseren Entwicklungsperspektiven hat. Dann ist es immer noch ärgerlich, dass es nicht gelungen ist, dass wir da vielleicht mehr draus gezogen haben oder noch früher hätten das mehr draus ziehen können, wobei der Entwicklungssprung tatsächlich enorm war in den letzten Monaten. Aber da gehören, wie gesagt, immer zwei Seiten an der Stelle dazu. Und von daher würde es auch möglicherweise Konstellationen geben bei anderen Spielern, die jetzt nur ein Jahr Laufzeit haben, wo dann der nächste Schritt bei einem anderen Verein möglicherweise der sinnvollere ist. Ja, das kann so sein. Und natürlich denkt man von außen betrachtet immer, es ist aber ärgerlich, schon wieder einer gegangen. Ja, ist so. Aber es ist auch dann einfach Teil der Realität, dass es uns umgekehrt ja auch gelingt, viele Spieler an uns zu ziehen, die den nächsten Schritt beim 1. FC Köln machen können. Ja, mit Agner und Isaac ist es an der Stelle hervorragend für uns gelungen. Und das wird sich leider umgekehrt an der Stelle auch nicht immer vermeiden lassen. Aber dass wir an den generellen Strukturen, Prozessen schon intensivst gearbeitet haben, das ist bekannt. Wir haben die Vernetzung zwischen Nachwuchs- und Profiabteilung ja extrem intensiviert und auch professionalisiert und da die Strukturen verbessert. Wir haben mit Sascha Bugalke einen ehemaligen Spieler eingestellt, der sich um die Top-10-Talente sehr eng kümmert, sehr intensiv kümmert, auch um die Schulausbildung, mit den Eltern redet, um hier auch sehr frühzeitig zu schauen, dass dann hier die Perspektiven beim 1. FC Köln aufgezeigt werden und dann auch die Themen frühzeitig so platziert, dass wir hier zu Vertragsgestaltungen kommen können. Von daher sind da viele Strukturen eingeführt worden, um einen möglichst hohen Anteil am 1. FC Köln zu binden. Aber leider lässt sich das nicht in allen Fällen immer so gestalten.
Bin ich auch direkt bei Ihnen, wenn es darum geht, dass nicht jedes Talent gehalten werden kann. Da gehören ja immer auch andere Seiten noch dazu, nicht nur die FC-Seite. Aber muss es nicht auf jeden Fall immer das Ziel sein, dann zumindest eine Ablösesumme noch zu generieren, was eben in der Vergangenheit nicht immer der Fall war?
Selbstverständlich muss es das Ziel sein. Und wir versuchen das auch, aber es gelingt nicht immer. Also auch unsere sportlichen Berater sagen, es ist nicht immer möglich. Also du wirst in diesem Wettbewerb bleiben und sein. Und das ist liegt in der Natur der Sache, dass man auch versucht, auf der anderen Seite den Nutzen für sich zu maximieren.
Aber es gibt auch Konstellationen, jetzt sind wir einfach mal Tim Lemperle, ne? Wussten wir, dass der uns wahrscheinlich jetzt dann die Saison verlassen wird. Der hat uns aber massiv beim Aufstieg geholfen. Und wir hatten jetzt die Sonderkonstellation noch einer Transfersperre, sodass wir da bewusst in das letzte Vertragsjahr reingegangen sind, wohl wissen, dass wir damit die Aufstiegswahrscheinlichkeit erhöhen, unsere Chance auf eine Ablöse, aber gen Null dann bewusst in Kauf nehmen. Also von daher, man muss immer aus der aktuellen Situation das Beste machen, aber dass es strukturell sinnvoll ist, Spieler auszubilden und damit dann auch, wenn sie den Verein verlassen wollen, eine Ablösung zu erzielen, da brauchen wir nicht drüber zu reden.
Jetzt hatten Sie, Herr Wolf, ganz kurz dieses Trauma ja schon angesprochen, Florian Wirtz. Wir brauchen das auch gar nicht mehr aufrollen, wer schuld oder auch nicht schuld war, dass der zu Bayer Leverkusen damals gewechselt ist. Aber Frage, wie intensiv verfolgen Sie gerade die Verhandlungen zwischen Bayer Leverkusen und Liverpool? Denn das könnte sich ja im Nachhinein dann doch nochmal auszahlen für den FC.
Ja, wir blicken da mit beiden Augen drauf, weil, wie Sie richtig sagen, wir werden davon profitieren. Je höher die Summe ist, die Liverpool bereit ist zu zahlen, umso besser für uns.
Ja, es gibt ja ein klares FIFA-Reglement, Ausbildungsentschädigung zum einen und dann eben eine Transferbeteiligung. 150 Millionen Wahnsinnssumme steht da ja im Raum. 1,5%, so heißt es, würde der FC auf jeden Fall bekommen. Vielleicht aber doch mehr. Prüfen Sie das gerade im Hintergrund, weil Florian Wirtz ja im Grunde seine gesamte Ausbildung beim FC gemacht hat. Er soll ja dann bei Bayer Leverkusen direkt einen Profivertrag bekommen haben.
Richtig. Und selbstverständlich prüfen wir das und wissen wir, was uns dazu steht und werden dafür kämpfen.
Dann lassen Sie uns mal von der Spielerseite ein bisschen weggehen, aber im Grunde gehört auch dieses Thema dann wieder zum FC-Nachwuchs, das Geißbockheim. Auch das war ja für Sie immer ein wichtiges Thema während Ihrer Amtszeit. Natürlich auch ein schwieriges Thema, es zieht sich ja mittlerweile seit über 10 Jahren. Um das Ganze abzudaten, wie ist der aktuelle Stand? Wie weit sind Sie mittlerweile gekommen, was den Ausbau des Geißbockheims betrifft?
Ja, Sie haben mitbekommen, ist ja veröffentlicht worden, dass wir sowohl eine Baugenehmigung haben, wie auch einen Pachtvertrag für den Bau des Leistungszentrums. Bemol ist allerdings auf einem unserer meistfrequentiertesten Trainingsplätze, ja, den wir dafür aufgeben müssen. Und wir haben immer gesagt, da wir ja aktuell auch seit längerem zu wenig Trainingsplätze insgesamt haben. Wir können diesen Bau nur starten, wenn wir über 3 zusätzliche Plätze verfügen. Da die Gloyaler Wiesen ein großes Politikum sind, haben wir darauf nicht verzichtet, aber haben gesagt, lass uns über ein Konzept von sogenannten Satellitenplätzen nachdenken. Das heißt, in erreichbarer Nähe. Ein Satellitenplatz ist uns in Hürth gelungen, sehr erreichbar, überhaupt kein Problem, funktioniert hervorragend. Und aktuell sind wir auf der Suche nach 2 weiteren. Die sind identifiziert. Wir sind in vernünftigen Gesprächen. Aber wie Sie sagen, der Prozess hat über 10 Jahre gedauert. Und auch der Prozess der Satellitenplätze zieht sich ein Stück wie ein Kaugummi. Das stört uns, hilft aber nicht. Wir müssen in konstruktiven Gesprächen bleiben und schauen, dass wir unsere Ziele realisiert bekommen. Und noch sind wir in der Hoffnung und guten Mutes.
Glauben Sie, dass das vor der Kommunalwahl wirklich noch weitergehen kann oder muss man die erst abwarten, welche politischen Mehrheiten sich dann wieder ergeben in Köln?
Also ich möchte 2 Dinge darauf antworten.
Die im Herbst anstehen.
Zum einen haben wir ja tatsächlich durchbrochen, dass wir, so war ja die Haltung vor unserer Amtszeit, nichts in das Geißbockheim investieren, weil man die Hoffnung hat, irgendwann kommt ein neues Leistungszentrum und dann wäre das Geld ja quasi dann umsonst auszugeben, sondern Werner Wolf hat ja eben schon gesagt, wir haben circa 10 Millionen Euro in Athletikhalle, neue Kabinen, sowohl in den Nachwuchs als auch bei den Bedingungen für die Frauen als auch für die Profis dann signifikant verbessert. Das hat ja Friedhelm Funkel sehr eindrucksvoll geschildert, dass er hier in manchen Dingen wirklich extrem positiv überrascht war, was wir hier erreicht haben. Ja, und insofern haben wir in den letzten Jahren nicht nur 30 Millionen Euro Ergebnisse nach Steuern erzielt, sondern gleichzeitig nochmal circa 10 Millionen Euro ins Geißbockheim investiert. Das ist schon mal ein guter Schritt, aber wir müssen den nächsten Schritt auch gehen. Deshalb ist das vollkommen klar. Und die Lage ist relativ komplex, aber wir haben eine Lösung aufgezeigt und an die Politik gegeben. Und dafür wäre in der Tat auch nochmal notwendig, Ratsbeschlüsse anzupassen. Und da ist die Politik jetzt gefordert, nicht nur Fotos zu machen und sich über den Aufstieg zu freuen und da den ersten FC Köln zu nutzen, damit es aufs eigene Konto einzahlt. Nein, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man wirklich Farbe bekennen muss und sich hinter die vorgeschlagene Lösung zu stellen und das auch zu begleiten. Das werden wir nach wie vor massiv einfordern. Ja, da sind wir auch bis zum letzten Tag da kampfesmutig unterwegs und versuchen, möglichst viele der Schritte in die richtige Richtung zu begleiten. Und wie weit das vor der Wahl noch gelingt, werden wir sehen, aber wir fordern das ein und sind da eng am Ball. Und die Strukturen und Gedanken, die wir alle erarbeitet und geschaffen haben, davon sind aber sehr, sehr viele, die auch dann noch im Zweifel nach der Wahl umgesetzt werden könnten, sodass die Arbeit nicht vergebens ist. Aber eigentlich ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt zu handeln. Und das ist unsere klare Forderung an die Politik.
Ja, also bleibt auch weiterhin ein spannendes Thema in Köln und beim 1. FC Köln. Sie haben ja auch in dem Mitgliederbrief, Mitte April war es, glaube ich, ne, gesagt, wir werden unsere Amtszeit bis zum letzten Tag gemeinsam mit vollem Engagement, höchster Professionalität und im vertrauensvollen Miteinander wahrnehmen. Das heißt, es wird noch weiter geackert am Geißbockheim. Was sind noch so weitere Themen, die Sie sich jetzt noch fest auf die Fahne geschrieben haben, die Sie noch gerne anstoßen möchten in den verbleibenden Monaten?
Naja, das Wesentliche ist angestoßen. Ja. Die Themen, an denen wir aktuell arbeiten, ist Kaderplanung. Also die zwei Spieler, die wir genannt haben, sind ein Riesenerfolg, aber darauf können wir es nicht beruhen lassen. Also wir, wie Herr Kessler, Thomas gesagt hat, wir sind dabei, noch mehr Plätze zu füllen. Das werden wir eng begleiten. Und darüber hinaus, die Planung der neuen Saison wird von uns begleitet werden. Also wenn ich kurz innehalten darf und Sie haben das gerade vorgelesen, was ich da gesagt habe. Der Vorstand hat in jeglicher Situation, und wir hatten sehr schwierige Situationen, sehr eng, sehr vertrauensvoll und sehr professionell zusammengearbeitet. Und da ich sehr erfahren bin in dreiköpfigen Geschäftsführungen, kann ich sagen, das ist außergewöhnlich in der Qualität. Und dafür gebührt meinen beiden Kollegen auch ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Wir haben uns versprochen, wir machen das bis zum letzten Tag und es gibt für mich gar keinen Zweifel, dass das bis zum letzten Tag gelingen wird.
Ich möchte zwei Dinge ergänzen. Das machen wir, aber wir nehmen natürlich auch die Gremien an der Stelle mit, damit ein Übergang bestmöglich an der Stelle funktioniert. Das gilt auch kommunikativ, wo wir an vielen Dingen noch aufarbeiten, was die Gedanken, Ideen und Strukturen waren, die wir implementiert haben. Teilweise sind sie so gut implementiert oder in großen Teilen, dass sie zukunftsträchtig sind und auch so fortgeführt werden. Das gilt für die gesamten Themen, die wir damals unter Matchplan geäußert haben und unter Strategie. Das werden wir nochmal alles sauber runter dokumentieren, auch mit den Mitgliedern kommunizieren. Das geht am 17.06. mit dem Mitgliederstammtisch los. Ab 18.30 Uhr, der ist schon ausgebucht. Wir haben da ganz, ganz großes Interesse. Wir arbeiten aber gerade daran, einen Livestream zu gestalten, sodass dann alle dann auch am 17.06. 18.30 Uhr das mitverfolgen können. Und werden es auch entsprechend niederlegen. Und wir haben ja aus dem Historienmanagement, wo wir uns auch intensiv mit beschäftigt haben, beispielsweise festgestellt, dass es wirklich gute Dokumentationen von Franz Krämer gibt, was er damals für Gedanken, Ideen hatte. Und die sind niedergeschrieben. Und wenn man jetzt überlegt, wer war denn der Vorstand Nummer zwei, der am meisten Gedanken und Ideen niedergeschrieben hat, dann glaube ich, können wir diese Lücke füllen. Und das ist insofern wichtig, weil wir glauben, dass wir hier ganz viele Dinge kreiert haben, auch gemeinsam mit der Geschäftsführung, auch gemeinsam mit Christian Keller, von denen der Verein noch jahrelang profitieren wird, wenn er dabei bleibt, die Strukturen einzuhalten, die personenbezogen implementiert sind, die Prozesse einzuhalten, in denen Kommunikation zwischen Nachwuchsbereich und Profibereich vonstatten geht. Strategische Kaderplanung, in denen man ein Jahr länger vorausblickt als vorher, wo dann auch schon Nachwuchsspieler mit eingeplant sind. Alle Zielsetzungen, die wir runtergebrochen haben im wirtschaftlichen Bereich, sind über OKR implementiert und sind mit einem Prozess hinterlegt, wo nachvollziehbar ist, wie weit man gekommen ist, wo die Dinge sind, die noch verbesserungsfähig sind. Die liegen uns dann nochmal als Vorstand auch vor, die liegen auch der Geschäftsführung vor, sodass man hier Prozesse hat, die diese wirtschaftlichen Fortschritte, die wir erzielt haben, auch systematisch untermauern. Und all das werden wir noch niederlegen, niederschreiben, werden es dann auch nochmal veröffentlichen für die Mitglieder, sodass wir hier wirklich sagen können, wir haben ja wirklich was erreicht, wir haben ja für die Zukunft etwas gestaltet, von dem der Verein noch jahrelang profitieren wird. Und wir können dann diese Arena erhobenen Hauptes verlassen, aber sehr, sehr gerne jederzeit dann auch als Fan und Mitglied zurückkehren. Und wir sind immer bereit, dem 1. FC Köln zu helfen. Aber an der Stelle kann ich sagen, bin ich ein Stück weit stolz darauf, dass wir das sehr genau hinterlegen können, was wir in den letzten 5,5, 6 Jahren geschaffen haben. Und bin davon überzeugt, dass wirklich der 1. FC Köln da auch lange Zeit von profitieren kann.
Sie haben die Zusammenarbeit mit den Gremien jetzt auch nochmal angesprochen, die auch bis zum letzten Tag, ja, wo ein großer Wert drauf gelegt wird. Wie läuft konkret die Zusammenarbeit aktuell mit dem Mitgliederrat, der ja erst kürzlich neu gewählt worden ist, sich neu zusammengefunden hat?
Ja, im Wesentlichen professionell. Also Sie haben gesagt, es ist ein paar Mal weißer Rauch aufgestiegen. Also insofern ist es uns gelungen, alle Gremien um den Tisch zu versammeln und zur Entscheidung zu kommen. Das war uns immer wichtig, das war mir persönlich wichtig, da nicht in permanenten Auseinandersetzungen zu sein, sondern wir hatten ja mal unsere Amtszeit mit gemeinsam, sind wir stark überschrieben, der zentrale Wert des von uns erarbeiteten Werterats mit den Mitgliedern erarbeiteten Wertenreichs ist zusammen. Das kostet viel Zeit, das kostet eine Menge Gespräche, Überzeugungskraft, und dieses Mitnehmen muss aktiv erfolgen. Davon bin ich zutiefst überzeugt, und das ist bis heute ganz gut gelungen, und ich hoffe, dass es auch in der Zukunft gut gelingt.
Trotzdem gibt es immer wieder auch unterschiedliche Auffassungen. Stichwort kommende Mitgliederversammlung. Sie hatten sich jetzt im letzten Mitgliederbrief eher für eine hybride Mitgliederversammlung ausgesprochen. Der Mitgliederrat hat sich letztendlich dagegen entschieden. Ja, wie sehr bedauern Sie diese Entscheidung?
Also das ist so, wir hätten als Vorstand uns gewünscht, eine hybride Mitgliederversammlung zu machen, um allen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, auch von außen teilzunehmen, auch Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, für die eine sehr weite Anreise haben oder die körperlich eingeschränkt sind. Und von daher war das unser Wunsch. Es ist satzungsgemäß so, dass wir unsere Gedanken dem Mitgliederrat vorstellen, mit denen auch eine offene Kommunikation hatten, auch Diskussion hatten. Die haben sich dagegen entschieden, dass deren Recht die Entscheidung trägt der erste FC Köln jetzt an der Stelle so mit. Und es gibt dann eine physische Mitgliederversammlung, die wir versuchen, dann im Rhein-Energie-Stadion stattfinden zu lassen und damit auch nochmal einen neuen Anreiz zu schaffen, mehr Mitglieder dahin zu bekommen. Da sind wir uns einig mit dem Mitgliederrat, dass das die Zielsetzung ist, möglichst viele dort dran zu beteiligen, auch an den wichtigen Entscheidungen, die getroffen werden. Da steht dann auch die Vorstandsentscheidung an. Und wenn ich da noch einen Kommentar zu abgeben darf, dann möchte ich den Teamgedanken in den Vordergrund stellen, weil wir als Vorstand sehr häufig in Situationen und Herausforderungen ausgesetzt waren, wo das Team, was zu dritt immer extrem gut funktioniert hat, auch dann diese Herausforderung echt gut meistern konnte, weil wir uns gegenseitig aufeinander verlassen konnten, uns wirklich gut kannten und gegenseitig vertraut haben. Und ich bin davon überzeugt, dass das ein Vorstand nur in der Qualität hinbekommt, der sich auch vorher schon irgendwie kennt oder mal gemeinsam zusammengearbeitet hat. Also wie in einer Musikband eine Castingshow machen und jetzt dann drei Vorstände zusammenzubringen und dann versammeln die sich hinter ein paar gemeinsamen Gedanken oder Ideen oder Präsentationen. Das ist alles eine nette Grundidee, aber der erste FC Köln ist ein aufgeregter Verein und wird das bleiben. Der hat Strukturen, die einen Vorstand vor große Herausforderungen stellen, wo er oft dann auch im Sturm stehen bleiben muss. Und das funktioniert, wenn das Team funktioniert. Und ich glaube, wir können von uns dreien behaupten, dass wir als Team wirklich hervorragend funktioniert haben und einige Stürme ausgehalten haben. Ja, es war nicht alles gut, was wir gemacht haben, und wir bedauern auch den Abstieg und die Transfersperre, aber wir haben als Team hervorragend funktioniert. Und deshalb nach vorne blickend, und da geht mein Wunsch sowohl an den Mitgliederrat als auch an die Mitglieder, die ja dann Ende September die Entscheidung treffen wollen, berücksichtigt den Gedanke. Also wir haben das aus eigener Erfahrung ja live miterleben dürfen, wo nach 100 Tagen wir ein Mitglied verloren haben und dann sehr, sehr froh waren, dass Carsten Wettig unser Team ergänzt hat, was dann sehr, sehr gut in der Praxis funktioniert hat. Der Teamgedanke ist sehr, sehr wichtig für den Vorstand des 1. FC Köln.
Beauftragt, ein neues Vorstandsteam zur Wahl zu stellen, ist satzungsgemäß ja der Mitgliederrat. Da sieht es aber ja eher danach aus im Moment, dass ein Team aus Einzelpersonen zusammengestellt wird. Spekuliert, also es ist ja nichts öffentlich bekannt, werden da Jörg Alvermann, Alexander Würst, Dr. Ulf Sobeck, also ist der Mitgliederrat da eher schlecht beraten, das auf diese Weise zu tun, wenn ich das richtig verstehe.
Also der Mitgliederrat macht seinen Job, und er macht den Job so gut, wie er ihn machen kann. ich kann meine Sicht der Dinge schildern, die habe ich geschildert. Ja. Es ist jetzt an der Aufgabe des Mitgliederrats, da ein möglichst gutes Team vorzuschlagen. Alles andere ist Spekulation, da sollten wir uns auch raushalten, das ist deren Job. Mhm. Ich weiß, die machen den mit bestem Wissen und Gewissen. Und jetzt müssen wir schauen, was dabei rauskommt.
Dann das zu ergänzen, es gibt ja bereits auch öffentlich weitere Teams, die sich in Position gebracht haben, die einen Hut in den Ring geworfen haben, so nenne ich es mal, Wilke Strohmann will zusammen mit Carsten Wettig und Tugba Tekkal ein Team bilden. Dazu wären dann aber, sofern sie nicht vorgeschlagen werden, erstmal Mitgliederunterschriften notwendig. Es gibt das Team Sven Adenauer, Enkel von Konrad Adenauer, zusammen mit Martin Hollweg und Thorsten Kiesewetter. Wie verfolgen Sie das? Das ist ja eine Menge los gerade bei diesem Thema.
Ja, es ist eine Menge los, wie immer beim ersten FC Köln. Das ist satzungsgemäß auch so vorgesehen. Ich finde das gut. Man nennt das auch Demokratie, glaube ich. Das heißt, man kann sich bemühen um Ämter und am Ende wird hoffentlich das beste Team von den Mitgliedern gewählt. Es ist immer eingefordert worden, wir hätten gerne eine Wahl. So wie es aussieht, wird es dieses Jahr eine Wahl geben.
Also eher ein demokratisches Ringen um die Vereinsführung oder ist es da doch der berühmte Machtkampf beim 1. FC Köln?
Weil ich würde es mit einem demokratischen Ringen umschreiben, dass es am Ende immer um Macht geht, ist auch klar. Aber letztendlich im Sinne der Mitglieder ist es ein demokratisches Ringen, weil sie haben letztendlich die Stimme und entscheiden, wer es denn sein wird.
Nee, was ich noch ergänzen würde, ist, dass es ja uns in unserer Amtszeit gut gelungen ist, das Werterad zu implementieren. Und das ging durch alle Gremien und Schichten und Mitglieder durch. Und da steht ja zusammen in der Mitte und aber auch Selbstbestimmtheit, Ambition, Lebensfreude. Und da ist schon dann eine Grundlage geschaffen worden, worauf dann aufgesetzt werden kann. Und da sind wir sehr, sehr froh darüber, dass uns das in unserer Amtsperiode gelungen ist, hier wirklich in der kompletten Breite Werte fest in den Verein zu implementieren, die eine breite Mehrheit hat und die von ganz vielen unterstützt wird und die gelebt wird. Und von daher sind wir auch an der Stelle froh, ein Stück weit was zu hinterlassen. Und wir gehen davon aus, dass jedes Vorstandsteam die Werte des 1. FC Köln unterstützt und unterschreibt. Und damit hat man ja zumindest schon mal eine wichtige Grundlage auch geschaffen.
Im Herbst wird dann aber Schluss sein, nicht mit dem 1. FC Köln, aber mit dem Vorstandsamt. Da haben wir schon gesagt, Sie bleiben immer Fan des 1. FC Köln. Wie schwer fällt der Gedanke daran, dass es das dann wirklich war?
Ja, ich denke, wie häufig im Leben hat der Gedanke zwei Seiten. Auf der einen Seite sicherlich mit Wehmut, weil das natürlich eine große Ehre ist, über die ich mich sehr gefreut habe, als 10. Präsident des 1. FC Köln gewählt zu werden. Das verbinde ich auch mit einer großen Dankbarkeit dafür. Passiert einem selten im Leben, dass man so eine herausragende Position bekommt. Aber dann auf der anderen Seite steht auch ein Stück wiedergewonnene Freiheit. Mir ist dieser Tage per Zufall der Abschiedsbrief von ehemaligen Frankfurter Präsidenten Fischer in die Hand gefallen, an mich, wo er schreibt, Sie sind einer der wenigen, die gut nachempfinden kann, wie ich mich fühle. Und das stimmt, weil es ist eine, was viele Menschen sich überhaupt nicht vorstellen, immense Belastung. Also nicht nur bei Stürmen, sondern auch ansonsten eine zeitliche Belastung. In der heutigen Zeit können Sie davon ausgehen, das ist ein Fulltime-Job. Also Sie sind rund um die Uhr mit dem 1. FC Köln beschäftigt. Niemand von uns hat sich jemals darüber beschwert, da ist niemals drüber geredet worden, aber es ist so. Und sie geben natürlich eine Menge Freiheit auf, Zeit auf, die für die Enkel, für die Familie, für andere Interessen fehlt. Und darüber freue ich mich, dass das dann wieder der Fall ist, dass es ein bisschen mehr zeitliche Freiheit gibt.
Tja, bei mir ist es auch ein Cocktail von Wehmut und ein Stück weit auch mit einem positiven Blick auf die Zukunft dann Dinge nochmal anders erleben zu können. Wenn man mit der Wehmut nochmal anfängt, dann ist schon so, dass ich ja eben auch geschildert habe, was uns in der Amtszeit alles auch gelungen ist und das werden wir alles dokumentieren. Und dann, glaube ich, haben wir wirklich etwas hinterlassen und wenn man sich dann selber ein Zeugnis ausstellt, dann kann man sagen, boah, Transfersperre, Abstieg, es war wirklich eine schwere, harte Zeit, wo wir da durchkommen mussten. Aber wenn man jetzt von oben drauf guckt und sieht, man hat jetzt einen schuldenfreien Verein, der investitionsfähig ist, der in Kader investieren kann, der einmal durch das finanzielle Teil durchgegangen ist, wir personenunabhängige Strukturen geschaffen haben und viele Dinge hinterlegt haben, von denen der Verein dauerhaft von mit einer hohen Wahrscheinlichkeit profitieren wird. Dann kann man schon noch sagen, dass man einige Dinge wirklich ganz gut gemacht hat und dann ist man schon ein bisschen traurig, das jetzt in andere Hände abzugeben. Ich hoffe, es werden wirklich gute Hände sein. Das ist meine große Hoffnung an der Stelle. Und dann kommt man zum positiven Blick, dass man natürlich dann auch mal wieder noch anders Fan sein kann und Mitglied sein kann, als das als Vorstand der Fall ist. Ja, man kann ja dann im Stadion stehen und einfach sich für den Verein freuen, ohne dann direkt zu glauben, was macht das jetzt hier mit dem Spieler oder mit dem Etat oder wie auch immer. Ja, das ist wirklich so, dass du in verantwortlicher Position ein Stück weit deine Naivität, die du als Fan einfach ausleben kannst und natürlich auch Dinge kritisieren kannst, was ein Stück weit zum Fan- und Mitgliedleben ja dazugehört, dann nochmal anders wahrnehmen kannst. Da werde ich, glaube ich, eine gewisse Zeit für brauchen. Aber das ist ja wirklich schön. Also ich habe mir den Spruch gesagt, der erste FC Köln ist wunderschön, solange du nicht in der Verantwortung stehst. Die Verantwortung werden wir jetzt dann hoffentlich gute Hände abgeben und hoffen, dass wir dann das wunderschöne am ersten FC Köln dann möglichst noch miterleben können. Ja, und wir sind auch bereit, da immer auch an der einen oder anderen Stelle mit zu unterstützen. Ja, man hat ja ein sehr, sehr großes Netzwerk in vielerlei Hinsicht und von daher werde ich dem 1. FC Köln auf jeden Fall in Verbindung bleiben, ganz positiver Natur und blicke zwar mit Wehmut, aber durchaus auch ein bisschen stolz auf die Zeit zurück und bin auch sehr dankbar, dass man das gemeinsam erleben konnte und sehr dankbar für auch ganz viele Zusprüche und Zuschriften, die ich von vielen Mitgliedern bekommen habe, wo man im Dialog ist, den wir natürlich auch fortführen werden. Mit dem Mitgliederstammtisch geht es ja schon los und insofern, ja, blick mal nach vorne.
Was mich zur Schlussfrage bringt, in wessen Hände Sie das Amt legen werden im Herbst, wissen wir noch nicht. Das bleibt spannend. Aber was erhoffen oder wünschen Sie sich denn von Ihren Nachfolgern für die kommenden Jahre? Wo soll die FC-Reise hingehen?
Ja, unsere Vision war ja immer, wir würden gern nachhaltig unter den ersten 10 mitspielen. Und da in dieser Gruppe gut unterwegs zu sein, das wünsche ich dem ersten FC Köln. Wir haben jetzt zwei Meisterschaften erleben dürfen am letzten Spieltag, einmal in Leverkusen, einmal in Köln. Aber wenn man nochmal europäisch spielen könnte oder ähnliche tolle Erlebnisse gestalten könnte für uns alle, wäre das eine tolle Sache. Also Hoffnung ist, es geht in gute Hände, hat Ecki schon gesagt. Man nimmt den Ball auf, den wir zuspielen, um in der Fußballersprache zu bleiben und macht damit am besten gleich ein Tor. Das wäre mein Wunsch.
Ja, ich glaube, wir haben wirklich strukturell uns viele Dinge erarbeitet, von denen der Verein lange profitieren kann, wenn er das künftig auch weiter umsetzt. Das geht mit dem Werterad als eine Grundbestimmung los und geht dann aber auch in viele Bereiche von der Strategie rein und in die Spielidee rein. Und deshalb wäre mein Wunsch, dass man möglichst viele von den Dingen, die wirklich struktureller Natur sind, auch weiterhin fortsetzt. Natürlich gibt es immer die eine oder andere Adaption und eine oder andere Idee, die man besser machen kann. Aber wenn man daran festhält, dann glaube ich, haben wir hier wirklich das erste FC Köln das Potenzial, dass die Basis, die wir gelegt haben, da dann eine wirklich gute ist, um daraus dann noch mehr draus zu machen. Und deshalb, wenn ich jetzt dann in 3 Jahren dann zurückblicke, dann hoffe ich, dass man noch Dinge von der Spielidee erkennt, dass man die personenunabhängigen Strukturen erkennt, dass die Werte erhalten bleiben, dass die finanzielle Stabilität erhalten bleibt, dass man hier vernünftig bleibt, weil der Reiz ist natürlich immer, dann gute Gründe zu finden, dann doch mal wieder ein bisschen mehr auszugeben, als man eingenommen hat. Das haben wir sehr konsequent nicht gemacht. Das ist schwierig in dem Profifußball, weil am Ende des Tages gucken im Profifußball 90% auf die Tabelle und messen anhand der Tabelle die Leistungsfähigkeit. Die wenigsten schauen sich jetzt mal eine Strategie oder eine personenabhängige Struktur an und messen anhand dessen, was in den letzten Jahren geleistet worden ist. Und daher ist die Verlockung immer sehr groß, dann im Zweifelsfalle finanzielle Spielräume, die man sich immer gestalten kann, auszuloten. Und da hoffe ich wirklich auf Stabilität, Vernunft, langfristige Gedanken. Das war was, mit dem wir immer angetreten sind, wirklich Dinge auszuarbeiten, die langfristig funktionieren. Jetzt hatten wir 6 Jahre Zeit, das ist schon mal einiges und da ist auch einiges gelungen an Grundlage, aber vieles von dem wird man erst in den nächsten Jahren wirklich herausfiltern können, wenn es kontinuierlich, stabil, vernünftig fortgesetzt wird. Das ist der ganz, ganz große Wunsch für die Zukunft.
Und noch, um das noch mal festzuhalten, ist ja nicht Schluss. Ein paar Monate noch bis zur Mitgliederversammlung im Herbst und wir haben darüber gesprochen, es steht noch jede Menge Arbeit an. Kaderplanung, neuer Trainer, muss fix gemacht werden. Von daher will ich Sie gar nicht weiter lange aufhalten, damit Sie wieder zurück ans Geißbockheim können. Danke auf jeden Fall
für das Gespräch.
Schönen Dank auch und ich hoffe, dass möglichst viele dann entweder Mitgliederstammtisch uns sehen oder zugeschaltet worden sind und vor allen Dingen aber auch möglichst viele zur Mitgliederversammlung dann ins Rhein-Energie-Stadion kommen.
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln.